Wir sind im nächsten Abschnitt. Es ist überschrieben von mir mit Freiheit. Das ist ein Drache. Sowas macht man bei euch wahrscheinlich auch. Drachen steigen. Und da war ein Knabe, ein kleiner Knabe, der war draußen mit seinem Drachen, dünne Schnur ums Holz gewickelt. Und der Drache, so ein Bild für in schwindelnden Höhen, in Freiheit erhoben fliegen. So der Traum von Freiheit. In königlicher Würde sich den schwindelnden Höhen emporwinden. Losgelöst von diesem irdischen, ein wunderbares Bild, fliegen für Freiheit. Und zu diesem kleinen Knaben kam ein Philosoph. Schau, mein Junge, sagte er zu dem Knaben, dein Drache aus Papier gleicht uns armen Menschen. Wir wollen hoch hinaus, aber schon bald mag uns der Wind wie ihn zu Boden werfen und zerbrechen. So vergeblich ist alles Streben nach Höhe. Es gibt eine Grenze, über die kommen wir nicht hinaus. Der Junge hatte aufmerksam zugehört und den Philosophen verwundert betrachtet. Dann überlegte er lange, ehe er eine Erwiderung fand. Der Drache kann doch nur in die Höhe steigen, wenn ein kräftiger Wind weht, sagte er und erschrak wegen seiner Dreistigkeit. Ja, ja, antwortete der Philosoph, der Drache ist doch nur ein Gleichnis für das Widersinnige allen menschlichen Strebens. Davon verstehe ich nichts, meinte der Knabe fröhlich. Ich weiß nur, dass mein Drachen vom Winde hochgetragen wird bis zu den Wolken, vielleicht sogar bis zum lieben Gott. Doch wenn der Wind plötzlich aufhört, dann fällt er runter. Neulich zerbrach er sich die Rippe und das Papier und bekam einen bösen Riss. Da musste ich ihn flicken und das nur, weil plötzlich es ganz ruhig geworden war und kein Windchen wehte. Jetzt hatte der Philosoph still zugehört und den Knaben verwundert betrachtet. Er schaute träumerisch zu seinem Drachen hinauf, zwang ihn unmerklich durch die dünne Schnur seinen Willen auf und hielt ihn so in einsamen Höhen in der Nähe der Wolken. Mein Vater sagt, ohne Wind und ohne Schnur kann der Drache nicht steigen und er wird von keinem Winde geworfen, solange er an der Schnur bleibt. Schnur und Wind sind das Gesetz für ihn. Aber das begreife ich noch nicht richtig, sagte der Junge. Der Philosoph schaute den Knaben an. Dein Vater ist ein weiser Mann, sprach er leise. Wir wollen sehen, ob er recht hat. Der Philosoph schaute den Knaben an. Bei diesen Worten zerschnitt er die Schnur. Entsetzt schrie der Knabe auf und starrte in die Höhe. Der Drache sprang befreit mächtig nach vorne. Dann schüttelte er sich wie von Grauen gebackt und lag, ehe der Junge das Geschehen recht fassen konnte, zerfetzt und zerbrochen auf dem Stoppelfeld. Nun dachte der Philosoph den Gedanken des Knaben weiter. Wie der Drache siegt der Mensch nur in den Stürmen des Lebens und steigt zu den Höhen der Reinheit auf, wenn er in den Grenzen der Freiheit bleibt und sich durch das Gesetz Gottes unmerklich und oft unsichtbarer Hand dem Willen des Schöpfers fügt. Dann tröstete der Philosoph den Knaben und versprach ihm einen neueren und größeren Drachen. Wind und Schnur sind das Gesetz des Drachen, nur der Wind und nur die Schnur, das Gesetz des Drachen, nur die beiden, bringen ihn in schwindelnde Höhen. Es geht um Freiheit. Und nur wenn man die Freiheit recht versteht, die Freiheit in Christus, kann man in schwindelnde Höhen emporsteigen. Das Thema der Freiheit, die Frage immer wieder, oft bei Jugendfreizeiten, bei jungen Menschen, aber auch bei Älteren, was ist Freiheit? Wo sind die Grenzen der christlichen Freiheit? Wie schaut christliche Freiheit im praktischen Leben aus? Wie schaut es aus, ein geistlicher Mensch in der Freiheit Christi? Und im ersten Abschnitt, Kapitel 8, ich fasse das jetzt zusammen, lesen raubt uns zu viel Zeit. Ihr seid vertraute, geübte Bibelleser. Es geht ums Götzenopferfleisch essen. Das erste ist, ich bekehre mich, ich weiß, es gibt keine Götzen, es existiert nur ein Gott. Daher habe ich die völlige Freiheit, dieses Fleisch vom Götzenopferdienst einfach zu essen. Für mich ist es kein Götzenopferfleisch, weil es gibt für mich keine Götzen. Ich habe völlige Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Es gibt einen Bruder, eine Schwester, die sind an die Götzen gewöhnt, waren in dieser Kultur über lange Zeit und sie essen immer, obwohl sie sich schon bekehrt haben, das Fleisch nur als Götzenopferfleisch. Das war ja jahrzehntelang ihr Leben, die Götter, das Opfer und so ist ihr Gewissen belastet. Irgendwie in eine Richtung noch getrieben. Wir lesen gemeinsam Kapitel 8, Vers 9. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit, ihr habt die Freiheit einfach zu essen, den Schwachen zum Anstoß wird. Die Gefahr, dass ich meine Freiheit ausnütze, der Bruder dann auch sagt, naja, wenn der Franz das essen kann, dann esse ich es auch. Und in Wirklichkeit ist er aber nicht frei, sondern er denkt immer nur an seine Götter und vielleicht hat es doch noch was zu bewirken und so weiter. Und ich bringe so durch mein Verhalten, weil ich ja Freiheit habe, den Bruder zu Fall. Ich bin ihm ein Anstoß. Dann sagt der Paulus, dann möchte ich lieber auf meine Freiheit verzichten. Er sagt in 8,13, darum, wenn eine Speise meinem Bruder, ich habe das Götzenopferfleisch, ich glaube, das haben wir ein bisschen behandelt, ihr seid vertraut mit diesem Thema. Wenn diese Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe, keinen Anstoß gebe. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Zu erkennen, meine Freiheit in Christus, ich habe so viel Freiheit, ich kann so viel tun, hat dort ein Ende, wo mein Bruder oder meine Schwester zu Fall kommt. Ganz praktisch, ihr kennt es, der Bruder ist Alkoholiker. Bei euch in Anger war das so, wer kennt denn den Jürgen noch? Das war ein ganz liebenswürdiger Mann, den haben wir sehr schätzen gelernt, ist leider schon verstorben. Der war wirklich Alkoholiker, hat schwer gekämpft und ist dann frei geworden. Was dann die Geschwister am Sonntag? Man schenkt dann immer Wein in den Kelch. Nein, man schenkt keinen Wein mehr ein im Kelch. Man trinkt Traubensaft. Man nimmt Rücksicht auf den, der irgendwo Probleme hat. Spurgeon hat das so formuliert. Spurgeon hat genüsslich so seine Zigarren geraucht. Und dann hat er gemerkt, als Vorbild der große Spurgeon so quasi, die Christen, die werden nikotinsüchtig und ich bin irgendwie mitverantwortlich. Ich höre sofort auf, meine Zigarren zu rauchen. Ja. Wenn ich irgendwo, wo ich die Freiheit habe, Dinge zu tun, den anderen ein Anstoß bin, dann möchte ich das beenden. Das Thema ist Freiheit. Und der erste Abschnitt, ich habe das einfach so überschrieben, das ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, dieser Text. Wenn schwache Geschwister bei mir einen Anstoß finden, dann möchte ich auf meine Freiheit verzichten. Ich nehme Rücksicht. Was ist das für ein wichtiges Thema für unser Gemeindeleben? Beim Ausarbeiten, beim Vorbereiten, beim Halten von Predigten und Workshops sagt ein ältester, erfahrener Mann zu mir, Franz, dieses Thema ist ein sehr, sehr gefährliches Thema. Weil es gibt so viele Graubereiche, so viele Bereiche, wo das falsch angewendet wird. Da gibt es dann den Bruder, der sagt, die Schwester hat die Bluse, den ersten Knopf offen, du bist mir ein Anstoß. Der Nächste sagt, naja, du liest nicht wirklich jeden Tag die Bibel, jetzt bin ich wegen dir auch nicht motiviert zum Bibellesen, du bist schuld. Du kommst nicht in die Versammlung, jetzt habe ich auch das Recht, zu Hause zu bleiben. Der Nächste sagt, der Wahnsinn, der kauft sich ein Auto um 34.000 Euro, das ist ja Wahnsinn. Der Nächste beschwert sich über den, der so alte Lemperkisten hat, weil die ständig kaputt, dann muss ich dann von den Geschwistern das Auto ausleihen. Also wie auch immer, wie man es macht, ist verkehrt. Das ist so ein heikler, so ein gefährlicher Bereich. Moment. Der Text sagt es ganz klar, Kapitel 8, Vers 11. Durch deine Erkenntnis kommt der schwache Bruder um dessen Willen Christus gestorben ist. Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tischen liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und dann kommt er um, steht da. Das heißt, er geht. Vers 12 lese ich auch noch dazu. Wenn er so gegen seine Brüder sündigt und sein schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Wir haben daheim am Frühstückstisch diskutiert oder beim Mittagessen, ich weiß nicht mehr. Und da gibt es so viele Bereiche, wo das ganz wichtig ist anzuwenden. Beim Alkohol, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Bereich, ein ganz wichtiger Bereich. Auch im Fernsehen, ich denke, es ist ein wichtiger Bereich. Ich habe Freiheit zu Fernsehen. Aber wenn ich dann mit meinem Bruder, meiner Schwester Filme anschaue und ich merke, genau für den ist das ein totales Problem, dass er sich das anschaut oder die Jugend nimmt den einen oder anderen mit ins Kino und das ist für den grenzwertig aufgrund seiner Vergangenheit, dann würde ich sagen, lass das. Vielleicht hast du die Freimütigkeit und du kannst Witze erzählen. Der Bruder kommt irgendwo her und war immer mit seiner schmutzigen Zunge belastet. Pass auf, wie du in seiner Gegenwart redest. Denk an den anderen Bruder. Du schaust vielleicht einen Film an mit einer freizügigen Szene. Du denkst dir nichts. Du, vor Gott ist für dich okay, das passt. Aber für einen anderen passt es vielleicht nicht. Und er kommt zu Fall. Eine Jugendgruppe fährt auf Urlaub. Der Jugendleiter, der hauptverantwortliche Vorbild, endlich nach langer Reise, Strapazen, Aufregung. Das Erste, was der Jugendleiter macht, er sitzt da, alles andere ist ihm egal, setzt sie hin, Flasche Bier auf, zündet sie Zigaretten an. Super, super Vorbild für die Jugend. Also mit meinem Verhalten, was ich tue, habe ich irgendwie Rücksicht zu nehmen auf die anderen. Das ist die Thematik. Und wir haben diskutiert, wie ist das da und in der Jugend und bei diesem Falle. Und dann hat unser Daniel, der jetzt 20-jährige Sunnyboy, der hat es dann ganz treffend formuliert. Er hat gesagt, ja, aber das war so...
Eine kurze Unterbrechung. Also irgendein Handy sendet. Macht man eure Handys aus. Handy aus. Ja, denn das ist vom Handy.
Störsender. Also mir hat es dann gefallen, unser Daniel hat dann beim Diskutieren am Tisch hat er gesagt, aber Moment einmal, um was hier geht, ich verhalte mich so und der andere kommt zu Fall, das ist ja asozial, hat unser Daniel gesagt. Da sage ich, genau Daniel, du hast es auf den Punkt gefasst, das ist asozial. Und der Text sagt es noch ein bisschen krasser. Er sagt in Kapitel 8, Vers 12, wenn du dich so verhältst, dann sündigst du gegen Christus. Das ist für mich eine Warnung. Also ich verhalte mich so, dass der andere stürzt, sündigt, zu Fall kommt. Um das geht's. Um nichts anderes. Dann ist es nicht nur asozial, dann ist es wie bei diesem Drachen. Du hast das Gesetz, das Gewissen des anderen verletzt und der Drache stürzt zu Boden. Du hast die Gesetze der Freiheit nicht beachtet. Du bist zu weit gegangen. Das ist der erste Abschnitt. Im zweiten Abschnitt, Kapitel 9, es geht mit der Freiheit weiter. Wir lesen 9,1. Bin ich nicht frei, sagt Paulus. Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Habe ich nicht bestimmte Rechte und Freiheiten als Apostel? Im Vers 4 steht dann, das Recht und die Freiheit zu essen und zu trinken. Vers 5, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, Petrus, Name. Das war üblich. Danke, dass ihr das auch mir gewährt, gell? Einfach meine Frau mitzunehmen. Haben wir nicht gewisse Rechte? Er sagt in Kapitel 9, Vers 6, oder habe ich allein und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienst auf eigene Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und ist nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unsretwillen? Denn es ist um unsretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir auch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkünden, verordnet, vom Evangelium zu leben. Ich habe aber von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe. Denn es wäre mir besser zu sterben, als meinen Ruhm soll mir niemand zunichte zu machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt mir auf. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, so dass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. Und ich unter Gesetz sind wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, den Schwachen, damit ich Schwache gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf irgendeine Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu haben. Es geht wieder. Haben wir nicht Rechte und Freiheiten, Dinge zu genießen, Dinge zu bekommen? Und der Paulus macht klar, das war immer schon so. Im Alten Testament, im Gesetz Mose, für die Arbeiter war gesorgt, ganz klar. In der Stiftshütte wird da erwähnt, Kapitel 9, 13, es war immer so. Auch das ein Prinzip, soll man 2016 in Grassau beherzigen. Dieses Prinzip lebt, existiert, gibt's. Und jetzt die Frage, schreibt der Paulus das, um einzufordern? Und er sagt selber die Antwort, nein. Ich schreibe das nicht, um das Ganze einzufordern, sondern ich schreibe es euch, ihr lieben Korinther, damit ihr lernt, wie ich, auf Freiheiten zu verzichten, um des Evangeliums willen. Ich tue alles, um am Evangelium Anteil zu haben. Ich tue alles, um dem Evangelium kein Hindernis zu sein. Das ist eine Riesenherausforderung, finde ich. Auf Rechte und Freiheiten zu verzichten, damit das Evangelium läuft. Um Freiheiten zu verzichten, ich finde das so schön formuliert in 9,19. Ich bin allen gegenüber frei, ich habe mich aber allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Ich bin frei, ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will, aber freiwillig, ich möchte so viele wie möglich gewinnen. Der zweite Abschnitt, Freiheit, ich habe mich zum Sklaven gemacht. Ich habe meine Freiheit einfach preisgegeben, sagt er, darf ich so formulieren. Man sieht das beim Timotheus. Er hat den Timotheus mitgenommen auf der Missionsreise. Was war der Vati vom Timotheus? Ein Grieche. Jetzt war der Timotheus nicht beschnitten. Was tut der Paulus? Er beschneidet den Timotheus, um die Juden zu gewinnen. Wenn der den mitnimmt und in die Synagogen geht, um so viele wie möglich Juden zu gewinnen. Wenn es ums Eingemachte geht, Evangelium, Glauben und Beschneidung, sagt er, nein, niemals, Apostelkonzil, den Titus, Galaterbrief, nichts, keine Beschneidung. Man hätte genauso sagen können, ich gehe da rein, Beschneidung ist vorbei. Interessiert keine Menschen. Aber um Juden zu gewinnen, lassen wir den Timotheus beschneiden. Ich tue alles in meinem Leben. Jemand hat es so gut zusammengefasst. Wenn er mit Juden zusammen war, verhielt sich Paulus in moralisch neutralen Fragen wie ein Jude. Er aß zum Beispiel die Speisen, die die Juden aßen, und enthielt sich solcher Speisen wie Schweinefleisch, die ihnen verboten waren. Vielleicht arbeitete Paulus am Sabbat nicht, weil er kannte, wenn er das tat, dass dann das Evangelium von den Menschen bereitwilliger gehört wurde. Als wiedergeborener Gläubiger an den Herrn Jesus stand der Apostel nicht unter dem Gesetz als Lebensregel. Er passte sich nur den Gebräuchen und Gewohnheiten an, die die Menschen hatten, um sie für den Herrn zu gewinnen. Was ist das für ein Vers? Ich bin allen alles geworden, um irgendwelche zu gewinnen. Das ist eine Riesenherausforderung. Gestern sind wir mit Daniel runtergegangen. Daniel hat erzählt, mir ist das gar nicht mehr so im Bewusstsein gewesen. Das war die Zeit des Anfangs von dem Epps und der Carina. Der Schreder Hirs war da. Dann bin ich da rumgefahren. Und dann Daniel hat das beeindruckt. Der fährt Österreicher jeden Tag so weit um und wieder zurück. Also einmal in der Woche. Ja, wenn man den Blick hat, irgendjemanden zu gewinnen, gell? Oder irgendetwas Gutes zu tun fürs Evangelium, dann fährt man gerne mal irgendwo eine Stunde hin, bleibt lange und fährt wieder eine Stunde zurück. Das ist das Geringste, wenn man das Leben des Paulus anschaut. Um irgendwie Menschen zu gewinnen, ich kann mich erinnern, bei meiner Arbeitskollegin, das waren Nächte, haben wir durchgeredet, gerungen, bis die endlich sich bekehrt hat und klar Schiff gemacht hat. Das kostet etwas, den anderen zu gewinnen. Und es ist immer mit Entbehrungen, mit Anfeindungen, mit Kämpfen verbunden. Selten geht es so wie bei dem Mann, wo ich erzählt habe, einmal im Monat quasi ein Glas Rioja trinken ist recht angenehm. Da braucht man nur auf den angenehmen Fernsehabend zu Hause verzichten. Gell? Man geht ins Gasthaus, trinkt ein Glas Rioja und der Mann bekehrt sich. Meistens ist es mit Kampf verbunden, mit Entbehrung verbunden. Allen alles zu werden, ganz praktisch. Ich bin nie in die Kraftkammer gegangen. Wir haben einen Ehepaar kennengelernt, der war so ein Kraftmeier mit solchen Muskeln. Entschuldigung, habe ich was Falsches gesagt? Kraftmeier. Also ich habe mir gedacht, jetzt muss ich auch anfangen, ein bisschen handeln, ein bisschen Training, um andere zu erreichen. Wir haben in unserer Bibelstunde Frauen, deren Männer nicht gläubig sind. Da ist einer, wir machen dann immer einen gemütlichen Abend, es kommt jetzt bald wieder, dann werden die zum Grillen, zum Essen eingeladen. Der war Automechaniker, Meistermechaniker bei Porsche. Ja, mit dem muss man einfach über Autos reden, auch wenn man keine Ahnung hat. Ein bisschen informieren, ein bisschen. Also ich glaube, der Paulus hat es ernst gemeint. Allen alles zu werden, um irgendwelche vorwärts zu bringen. Ich kann mich erinnern, den Bruder vom Schröderhirst, dem Direktor in Golding, der ist am Anfang gekommen und hat immer erzählt, er wollte immer die katholische Kirche rechtfertigen. Und er hat dann erzählt, und meine Mutter ist gegangen und dann hat es das Weihfleisch in der Kirche gegeben. Und er wollte mich immer außerfordern, was zu sagen. Ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann bin ich Anstoß, dann kommt er nicht mehr. Ich habe es immer ganz elegant umschifft, das Thema. Gell? Haben wir immer über was anderes geredet und das habe ich ganz, ganz geschickt gemacht. Später, jetzt hat er sich bekehrt, jetzt gibt es eine klare Antwort auf das Weihfleisch der katholischen Kirche. Immer denken, was braucht er, wo steht er? Ich möchte allen alles werden, um irgendjemand vorwärts zu bringen. Ich kann mich erinnern an eine Mutter bei uns, die ist gekommen, die habe ich nie vorher eingeladen gehabt. Wir haben es eingeladen bei uns zu Hause, schöner Nachmittag. Ich glaube, die hat 4 Stunden nur ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und gequatscht. Manchmal wird es schon schwer zum Zuhören, aber einfach mal zuhören. Allen alles werden, um irgendjemand zu erreichen. In jeder Lage. Bei uns war die Monika Vorbuchen, hat einen Zeugnisabend gegeben. Ein Bruder aus Leuk hat gesagt, ich hätte eine Dame, die ist sehr interessiert an sozialer Arbeit. Glaubst du, dass das für dich ein Gewinn wäre, sie einzuladen? Sag ich, keine Ahnung. Wenn ich sowas höre von der Monika, dann könnte es sein, für manche Menschen, die ein soziales Anliegen haben, ist das wow. Was machen die, was tun die? Das wäre irgendwie motivierend. Kann aber sein, dass jemand sagt, Wahnsinn, wenn ich mich bekehre, dann muss ich nach Kasachstan ziehen. Danke, da komme ich nie mehr wieder. Gell? Sag ich, du musst es selber beurteilen, lieber Bruder. Ist es für die Frau ein Gewinn oder ist es ein Schaden? Nachzudenken über die Menschen, um irgendjemand zu erreichen. Auf Rechte zu verzichten. Denkt an die Monika. Es ist für mich Wahnsinn, an die Rechte zu verzichten, in Freiheit zu leben und das einzutauschen mit Kasachstan. Auf die Freiheit zu verzichten, einen regelmäßigen Gehalt zu haben, schön 1.800 Euro im Monat, und dann einfach nur von Spenden zu leben und du weißt nicht, ob es morgen reicht oder nicht. An die Freiheit, einfach zu verzichten, bei den Freunden und den Verwandten zu sein, und einfach in Einsamkeit das Leben in Almaty zu fristen. Bei den staubigen Straßen mit Schlaglöchern. Einfach nur um das Ziel, irgendjemanden zu gewinnen. Um die Frau, die draußen auf der Steppe vergewaltigt, liegen gelassen wurde, mit dem Evangelium zu erreichen und ihr eine Heimat zu geben. Eine Frau, ich bin mir nämlich wirklich nicht mehr sicher, ob beide Beine amputiert waren oder nur eines. Meine Frau hat mir gestern gefragt. Beide. Es sind Menschen, um die es geht. Bei uns hat jemand so eine geniale Idee gehabt und hat einfach alle Menschen in der Gemeinde mal fotografiert und an die Wand gehängt. Ich habe mir gedacht, das ist so ein genialer Ausdruck. Es geht um Menschen, um einzelne Schicksale. Es geht um Originale. Und was ist das für ein Gewinn? Du führst jemanden zum Glauben und die Ehe war kurz vorm Scheitern und mit Gottes Hilfe wird die Ehe heil. Du führst Menschen weiter, die depressiv sind. Mir hat der Bruder dann Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, ich sage es nicht, weil ich so gut bin, ich bin nicht so gut, aber einfach, um an der Freude Anteil zu haben. Wenn ich so zurückblicke und denke, muss ich feststellen, dass du dir immer für mich Zeit genommen hast, schreibt der Bruder. Du kannst dir wohl gar nicht vorstellen, der war in Depressionen, der war unter Medikamente, der war irgendwo, weit, weit, weit weg und es war sehr finster. Wie viel ich einfach lernen durfte. Vielleicht würde ich ohne dich immer noch schlafen. Du hast mir gelernt, dass es sehr wichtig ist, wach zu sein, mit dem Herrn zu gehen, den Glaubenskampf zu kämpfen. Ich fühlte mich bei euch immer zu Hause, da ist meine Frau dafür verantwortlich. Obwohl deine liebe Frau oft viel zu tun hat, gab sie mir nie das Gefühl, dass es eine Last für sie sei, wenn ich oder andere Gäste bei euch waren. Es ist wirklich beeindruckend, wie aufmerksam sie ihre Gäste bewirtet. Das ist ein Lobeshymne für meine Frau, gell? Und das noch mit einem Lächeln. Wie macht sie das nur? Mittlerweile, sagt der Bruder, ist es auch mir ein Anliegen, dass es unserer Gemeinde gut geht. Was ist das irgendwie für ein Geschenk? Du bist für Menschen da. die von diesem Leben geschlagen und gezeichnet sind. Du darfst sie begleiten und sie werden selber Mitarbeiter. Am Evangelium Anteil zu haben, ich würde mal sagen, es gibt nichts Schöneres. Ich kann mich erinnern an das Zeugnis von einem Bruder im Großalertal. Wir waren eingeladen und seine Bekehrung war schon Jahrzehnte her. Und er hatte seine Bekehrung erzählt und hat gesagt, ja, da kam ein Amerikaner, der Fred Colvin, wer den kennt. Und dieser Fred Colvin, aus Amerika kommend, ist mit dem Erlmoser Friedl eine Skitour gegangen. Und er hat es dann beschrieben, wie das war für den Amerikaner. Bis der überhaupt einmal in die Bindung reingekommen ist, das war schon eine halbe Doktorarbeit, gell? Dann ist er immer wieder rausgefallen, hingeflogen, dann war, bis er die Felle oben gehabt hat. Dann war Schnee an den Fellen. Bis der oben war, es war kein Genuss. Es war ein Kraftakt, es war eine Schwerstarbeit. Und dann hat dieser Erlmoser Friedl, wo die Bekehrung schon Jahrzehnte her war, Tränen in die Augen gehabt und gesagt, und dann plötzlich rückblickend habe ich gemerkt, das hat der Amerikaner, der ist von Amerika dahergekommen, geht mit mir am Berg, der noch nie vorher quasi gescheit auf die Ski gestanden ist, und er hat das nur alles wegen mir getan, damit ich das Evangelium kennenlerne. Wie wunderbar. Ich bin allen alles geworden. Du bist der Evangelist, du bist der Hirte, kannst es vielleicht gar nicht, möchte dich ermutigen. Ein Mann konnte nicht einmal normal reden. Sah vielleicht auch noch ein bisschen seltsam aus, doch dieser Mann fragte sich, wie kann ich für Gott leben? Ich kann den Menschen von dir ja nichts erzählen, weil ich so schlecht sprechen kann. Doch als er sich seine Gedanken machte, fällt ihm ein, dass er sehr gut tapezieren kann. Und so lässt er in der Zeitung schreiben, tapeziere kostenlos. Daraufhin rufen Leute bei ihm an und er beginnt seine Arbeit. Und jedes Mal, wenn er seine Arbeit abgeschlossen hatte, fragte die Leute ihn, was er jetzt bekomme, an Geld. Doch er wehrte jedes Mal ab und stotterte nur den Namen seiner Gemeinde heraus. Nach einiger Zeit war in der Gemeinde ein Tauffest von vielleicht 30 Mann. 12 davon allein schon bezeugten in ihrem Zeugnis, dass sie die Gemeinde das erste Mal durch einen stotternden Tapezierer kennengelernt hatten. War nicht schlecht. Also wie auch immer, was du kannst oder auch nicht kannst. Es ist das Schönste, so am Evangelium teilzuhaben. Nobodies in der Steppe liegen gelassen, zu Himmelsbürgern zu machen, Arbeitskollegen zum Glauben zu führen, den Direktor vom Nachbarndorf zum Glauben zu führen. Für mich persönlich, ganz ehrlich, sind die schönsten Erlebnisse, die eigenen Kinder irgendwie zum Glauben zu führen. Sagen, die lassen sie taufen. Darf ich fragen, was gibt es irgendwie Schöneres, als am Evangelium teilzuhaben? Und so verstehe ich diesen Ausspruch des Paulus, ich habe mich allen zu Sklaven gemacht und auf meine Freiheit verzichtet. Der letzte Abschnitt zu diesem Thema Freiheit, es beginnt, habt ihr das schon gemerkt im Korintherbrief, jeder Abschnitt beginnt, Weisheit, Kraft, heiliges Leben beginnt, die Frau gehört nicht dir, es hört auf mit Besitzfragen. Wenn, solange du verheiratet bist, gehört Mann und Frau zusammen. Wenn du gestorben bist, bist du frei zu verheiraten. Es ist immer eine Klammer. Es fängt mit Götzendienst an, hört wieder mit Götzendienst auf. Es wird immer umklammert. Das Thema wird immer umschifft, eingerundet. So in diesem Falle auch. Und er sagt, in deiner Freiheit, pass einfach auf, dass du nicht zu weit gehst. Und jetzt bringt er die ganzen traurigen Aspekte der Wüstenreise. Pass auf, dass bei aller Freiheit du nicht irgendwie deinen Herrn als Mittelpunkt vor Augen verlierst. Und wie in der Wüste, jetzt kommt das Thema der Wüstenreise, mit vielen traurigen Stationen, du abweichst. Und dann steht in Kapitel 10, wenn es mit mir lest, und ihr nicht gierig werdet. Diese Dinge aber sind 10,6 der Wüstenreise, da werden einige aufgezählt, als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Das sind jetzt verschiedene Situationen. Das ist die Situation, wo man Fleisch möchte, wo man sich nach den Sachen von Ägypten zurücksehnt. Ich habe das gestern erwähnt. Lauch, Knoblauch, Melonen. Wir haben immer nur das Manna. Es ekelt uns. Wir sind unzufrieden. Pass auf, dass bei all der Freiheit, die du vom Kino über Sonntagsbranchen und Fernsehen und Weltreisen. Es gibt so viele schöne Dinge, die in Abhängigkeit von Gott ein Hochgenuss sind. Pass auf, dass nicht all diese Dinge, die du als Christ an Freiheiten genießen kannst, du die irgendwo auslebst und irgendwo verirrst und abstürzt. Er vergleicht jetzt unser Leben wie einen Lauf in der Rennbahn. Vers 24, wie ein Sportler, der einen Preis erlangen möchte. Ist es nur bei unserem Leben so? Also wie ich als Jugendlicher 12.000 bis 15.000 Kilometer gefahren bin, warum macht man sowas? Ich sage es ganz ehrlich, nur um zu gewinnen. Wie ich gemerkt habe, ich komme nur mit im Land Salzburg, Österreich geht noch, sobald dann Deutsche dabei waren, habe ich immer schlecht abgeschnitten. Sobald es international geworden ist, bin ich nicht mehr mitgekommen beim Rennradlfahren. Ich habe es dann einfach gelassen, Gott sei Dank, preis den Herrn. Aber das Ziel eines Sportlers, wenn du in der Rennbahn laufst, dann ist es immer, so sagt der Text, einen Preis zu erlangen. Ein Bruder von uns, der hat einen Cousin gehabt, der hat das Ziel gehabt, bei Olympiade 10-Kampf teilzunehmen. Und jetzt hat unser Felix Madl, der hat seinem Cousin ein Gummibärchen angeboten und der Cousin hat geantwortet, danke, lieber Cousin, ich möchte heute kein Gummibärchen, weil ich möchte in 2 Jahren bei der Olympiade im 10-Kampf teilnehmen. So denkt ein Mensch, der in der Rennbahn läuft. Er ist zielorientiert. Ein Sportler hat das Ziel vor Augen. Und so sagt dieser letzte Abschnitt, hab Christus als Ziel vor Augen. Also wie ich bin immer noch verliebt, aber wie ich jung verliebt war, 16, 17, war ich in Kuchl, meine Frau in Salzburg, in der Lanshof, in ihrer Wohnung. Und was tut man als frisch Verliebter? Man fährt schnurstracks zu seiner Geliebten. Ich habe damals so ein Mofa gehabt und ich bin bei jedem Wetter, Wind und Regen auf meinem Mofa gelegen, möglichst wenig Windwiderstand, damit ich meinem geliebten Objekt der Begierde, der Carina, einfach möglichst schnell entgegenkomme. Das Ziel vor Augen. Und so sagt er, so sollt ihr Christus vor Augen haben. Er ist der Geliebte, lasst uns ihn nicht aus den Augen verlieren. Bei allem. Bei allem, was wir da herunten. Ich finde das irgendwie eine sehr schöne Formulierung. In dem Ehebahn ist dann so, gell? Du versprichst bei der Hochzeit, die Sterne vom Himmel zu holen. Ihr kennt das eh. Und dann später holt dieser alte Sack nicht einmal die Kohlen vom Keller. Und so ist es oft bei Christus auch. Man bekehrt sie und er ist der Mittelpunkt. Alles ist auf ihn zentriert. Und dann bist du unterwegs in der Wüste. Und es ist die Gefahr, irgendwie abzuweichen. Es steht in 10, 11, alles aus dieser Wüste steht da, extra so da, ist für uns zum Vorbild geschrieben. Daher zerschlage ich meinen Leib, sagt der Paulus, um nicht anderen zu predigen und selbstverwerflich zu werden. Das ist für mich die größte Herausforderung, ganz ehrlich. Dinge zu sagen, dann muss ich leben. Was wäre das Tragische, Dinge zu sagen und selbst nicht zu leben, selbst verwerflich zu werden? Es gibt Menschen, das ist Wim Svegard, und er hat öffentlich in einer Sendung Jim Baker als ein Krebsgeschwür der Gemeinde Jesu Christi bezeichnet. Gegen Jim Baker wurde damals wegen sexuellen Fehlverhaltens und Betruges ermittelt. Doch kurz darauf kam Svegards Doppelleben ans Licht und er wurde als Heuchler entlarvt. Mitten in einer Predigtreihe über die Sünden der Hure Rahab wurde bekannt, dass er selbst eine Prostituierte aufgesucht hatte. Wie erbärmlich. Darum sagt der Paulus, ich predige und lebe und jage dem Ziel entgegen, um nicht selbst verwerflich zu werden. Ich laufe dem Ziel entgegen. Es ist da die Warnung 10,8, Unzucht zu treiben. Ihr kennt es, Offenbarung legt es aus, Offenbarung 2 sagt, dass Bileam lehrte Balak eine Falle für die Söhne Israels zu legen und sie haben die Frauen Moabs geholt und es hat nicht lange gedauert, man hat sich mit den Göttern verbunden, mit ihnen Sex gehabt und es war vorbei. Er sagt, Achtung, ich habe erzählt in der letzten Einheit von der Frau, da gibt es leider viele traurige Geschichten, die Wirklichkeit sind. Er sagt in 10, Vers 9, lasst uns nicht den Christus versuchen. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das Murren, wir sterben, wir haben kein Brot, kein Wasser, uns ekelt. Und jetzt wird mir völlig klar, ist euch auch klar, gell? Dass die Wüste ist die Zeit der Erziehung. Die Wüste ist die Zeit der Entbehrung. Und manchmal muss man finanzielle Nöte durchleben. Manchmal gibt es eine Krankheitsdiagnose, die einen vom Sessel haut. Es gibt Probleme in der Arbeit, es gibt Probleme in der Familie, es gibt Probleme und trotzdem ist nichts außer Kontrolle. Genau in dem Abschnitt sagt er in 10, 13, den Vers kann ich schon lang auswendig und der hat mich so motiviert, im Kontext zu sehen, in dieser Wüste, keine Versuchung hat euch ergriffen, der ist im Kontext, 10, 13, als nur eine menschliche und Gott wird mit der Versuchung, was wird er schaffen? Auch den Ausweg. Wie genial! Ich kann euch nur ermutigen, ein paar kurze, wenige Glaubensjahre. Für mich persönlich die schwierigste Zeit, für mich und meine Frau, war unser Sohn, der Älteste. 13, 14, der war ein Vorzeigeknabe. Ich habe überall schon Glas gepredigt, wie man erzieht. Und dann ist es schwierig geworden. Aus dem Nichts, gell? Mit 16, 17, 18 war die schwierigste Zeit. Arbeit geschmissen. Beruf hat es ausgeschaut wie eine Gebetserhörung, Beruf geschmissen, Drogen genommen, grausam. Uns hat es das Herz gebrochen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe ein bisschen erzählt von meiner Kindheit. Mit 17 Jahren, mein Sohn war 17, dann ist mir bewusst worden, wie ich von daheim abgehauen bin. Ich war 17. Und Gott hat zu mir gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und es ist ein trauriges Geständnis, aber es ist ein ehrliches Geständnis. Ich war 17 Jahre gläubig. 17 Jahre war ich gläubig. Ich bin von daheim abgehauen, habe mir ein ganzes Jahr beim Papa nicht gerührt. Ich war 17 Jahre gläubig und habe mich nicht entschuldigt. Jetzt hat Gott gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und der Franz hat plötzlich gemerkt, wie das ist in der Rolle des Vaters. Und ich kann nur sagen, über die schwersten Stunden meines Lebens, ich bin sehr froh über den Erziehungsprozess. Weil dann ist mir bewusst geworden, Franz, es ist höchste Zeit, du bist 17 Jahre gläubig, ist eigentlich eine Schande. Sollte man gar nicht aufnehmen, aber es ist so. Du wirst dich jetzt einfach bei deinem Papa entschuldigen. Nach 17 Jahren. Jetzt bin ich mit meinem Papa im Auto gefahren, immer zum Bauern Fleisch holen, das war so ein regelmäßiges Ritual, alle dreiviertel Jahr. Und das, boah, kennst du das, bis man das herausbringt? Papa, Entschuldigung, da herum pumpert das Herz, so Blutdruck steigt, nicht geschafft. Beim Heimfahren, Franz, wenn du das jetzt nicht schaffst, jetzt fahren wir gleich wieder Autobahnausfahrt allein. Okay, Stoßgebet. Papa, Entschuldigung, damals vor 17 Jahren. Und es war so wichtig, so heilsam. Und ich merke, mein Gott lässt mich in meiner Wüste nicht allein. In dem Kontext, es gibt keine Versuchung über die Maßen. Er wird mit der Versuchung, er wacht über deinem Leben, auch den Ausgang schaffen. In jeder Lage. Was ist das für eine ermutigende Botschaft? Bis heute. 10:10, murrt nicht. Unzufriedenheit hat sie breit gemacht. Dann warnt Gott, er sagt, es ist höchste Zeit umzukehren. Es gibt eine grausame Schilderung, Expedition am Himalaya. Ich habe das da von mir, ich lese das jetzt einfach nicht vor, weil es sollte dann fertig sein. Wenn ihr, hat der Führer gesagt, die Erfahrung hat, große Expedition, bis 14 Uhr den Gipfel nicht erreicht, dann dreht ihr um, weil sonst ist es zu spät. Jetzt gängen die da dem Himalaya entgegen und die gängen weiter. Und es ist 14 Uhr. Und es sind nur mehr ein paar hundert Meter. Und es ist 14.15 Uhr, es ist 14.30 Uhr. Manche reichen den Gipfel. Aber wie der Expeditionsführer gesagt hat, beim Runtergehen, schwere Muskel, Sauerstoffmangel und die ganze Truppe stirbt. Das ist die Warnung der Wüstenreise. Damit ihr nicht alle umkommt, also eine Generation ausradiert. Gell? Es ist jetzt gar nicht die Frage, das ist eine andere lehrmäßige Frage, um verloren gehen und nicht und was das alles auf sich hat. Es ist die Warnung an die Hörer. Es ist die Warnung an die Korinther, wenn ihr euch in die Irre leiten lässt. Kehr um! Pass auf, dass du nicht in deiner Freiheit Christus lange schon aus den Augen verloren hast. Das war so klasse bei meiner Bekehrung. Habe mir keiner Bibellesen anschaffen müssen. Habe ich gelesen und das Buch gefressen. Man singt Loblieder, Liebeslieder für den Herrn. Man betet, man führt Selbstgespräche, denken sie die anderen. Es war alles wurscht. Man ist nur ausgerichtet auf den Geliebten. Wie schön ist das? Man diese reife Liebe wachsen darf und nicht die Christen sie irgendwo verirren. Das ist das Ziel. Ich höre mit dem auf. Dieses wunderbare Bild, wie beim Sonnensystem, ich lese das vor, die räumliche Position der Sonne in unserem Sonnensystem, nämlich genau im Zentrum, Christus in der Mitte, ihn vor Augen, ist ein Bild davon, welche Rolle Christus in unserem Leben einnehmen muss. Der Schöpfer zeigt uns mit dem Sonnensystem, wie er sich die Beziehung zu uns vorstellt. Die Anziehungskraft der Sonne wirkt in der Weise, dass sie die Erde auf ihre Bahn um sich selbst als Mittelpunkt hält. Die für die Erde so günstige lebensmögliche Bahn lässt sich also nicht trennen von der gleichzeitigen Mittelpunktstellung der Sonne. Das ist die Freiheit, in dem richtigen Abstand zur Sonne zu bleiben. Und wenn die Erde sich wegbewegt, wo geht es hin? In die Finsternis. Und sieht man da irgendwo eine Kette? So eine Eisenkette, dicke, fette Eisenkette. Nein. Es ist Freiheit. Und das ist wirkliche Freiheit, zu sehen, wenn Christus der Mittelpunkt ist. Dann ist alles im Lot. Alles. Das ist wahre Freiheit. Mit Christus in Liebe, ohne gekettet zu sein, im Mittelpunkt zu leben. Wie damals Franz, 16, 17 Jahre, auf dem Mofa liegend, ein Ziel vor Augen. Das ist wahre Freiheit. Es beginnt, ich habe unten dabei hingeschrieben, Frage der Freiheit ist eine Frage der Treue. Ich habe so viel Freiheit, so viele Dinge zu tun, zu lassen. Gott sei Dank lebe ich nicht unter Gesetz. Wie traurig wäre das für Gemeinde. Unterjocht unter ein Gesetz. Ich bin frei. Und in meiner Freiheit bedenke ich, und es ist alles eine Frage, meinem Gott treu zu sein, in Liebe. Dann wird das Leben ein Genuss. Dann werde ich das Leben als freier Christ wirklich erleben. Gell? Die Sonne im Mittelpunkt, Christus im Zentrum. Also insofern zusammenfassend, lesen wir die letzten Verse, 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl Juden als auch Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch ich in allen Dingen selbst zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht einen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Alles zur Ehre Gottes und zum Nutzen der Menschen. Freiheit. Ich denke, das sind unheimlich viele gute Lektionen. Jetzt hören wir auf, damit wir den Bus rechtzeitig erreichen.